Also die Vorstellung, man wäre Alliierter, man könne sich auf die Sicherheit durch die USA verlassen, das schlägt voll ins Gegenteil mit Donald Trump. Er begreift uns, gelinde gesagt, als Gegner, zum Teil regelrecht auch als Feind.
Dass plötzlich die Kurden, die ja über Jahrzehnte in der Türkei dämonisiert, kriminalisiert und unterdrückt werden, plötzlich nicht mehr Terroristen sein sollen. Das liegt auch daran, dass Erdogan in der Geschichte der Staatschef sein möchte, der die kurdische Frage gelöst hat.
Momentan läuft ja die Bodenoffensive in Gaza statt. Und das ist ja ein asymmetrischer Krieg. Der Krieg eines souveränen Staates gegen eine mörderische Terrororganisation. Wir können nicht diese Art von Krieg ad infinitum weiterführen. Das geht einfach nicht.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter-Podcast. Heute geht es um das Heft von Oktober. Mein Name ist Karin Gothe und mit mir im Podcaststudio sitzen die Blätter-Geschäftsführerin Annette Mengel und der Blätter-Redakteur Ferdinand Morgenthaler. Hallo, herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo. Annette ist auch Redakteurin.
Genau, also zwei super nette Mitglieder der Redaktion. Ich bin schon gespannt, welche Artikel aus dem neuen Heft ihr den Hörerinnen und Hörerinnen vorstellen wollt oder ans Herz legen wollt. Und dann gibt es natürlich wie immer drei Interviews mit Autorinnen und einer Autorin aus dem Oktoberheft. Den Blätterredakteur Albrecht von Lucke habe ich nämlich in seiner Küche besucht und mit ihm über die Zeitenwende gesprochen, die mit der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten Trump begann. Er analysiert, was es für uns in Europa bedeutet, dass die USA nach 80 Jahren das Solidarbündnis aufgekündigt haben und natürlich auch, wie wir damit umgehen können. Anschließend treffe ich die Soziologin Rosa Burtsch hier in der Redaktion. Sie spricht über die mögliche Zeitenwende in der Türkei. Weil der türkische Staatspräsident Erdogan Unterstützung für seinen autoritären Staatsumbau braucht, ist er sogar bereit, den Kurden Zugeständnisse zu machen, die er bisher mit allen Mitteln bekämpft hatte. Und das dritte Gespräch über den Nahen Osten habe ich online geführt mit dem Politologen Wolfgang Kraushaar. Er sagt, Solidarität mit Israel darf nicht heißen, die Augen vor dem Unrecht an den Palästinensern zu verschließen. Kraushaar glaubt zwar nicht mehr an eine Zwei-Staaten-Lösung, aber hier im Podcast fordert er die Bundesregierung auf, ein Zeichen zu setzen und wie die europäischen Partner Palästina endlich auch als Staat anzuerkennen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Lesetipps der Redaktion. Annette und Ferdinand, welche Artikel haben euch denn diesmal besonders gut gefallen oder haben euch beeindruckt?
Ich fange mal an. Wir haben ja kein Feuilleton, aber diesmal einen Text zu Musik und den möchte ich empfehlen. Das ist Rap als Ermächtigungsmusik von Johannes Geck. Rap war natürlich immer provokativ, rebellisch und Macho-Sprüche sind jetzt auch nichts Neues, aber Johannes Geck hat sich die Texte von sehr weitreichend starken Rappern angehört und da wird schon in den letzten Jahren eine Mischung aus Gewaltfantasien, antisemitischen Verschwörungstheorien und extremer Frauenverachtung immer populärer. Und wenn man diese Texte schwarz auf weiß liest, die Millionen ja so nebenbei weghören, dann kann einem schon schlecht werden, auch wenn man nicht zart beseitet ist. Politisch ist das vor allem auch deswegen relevant, weil sich da eine Art Querfront auftut zwischen Islamisten und extremen Rechten, auch zum Teil Leuten aus der Linken, die sich in ihrer Feindschaft zum Feminismus und zum sogenannten dekadenten Westen treffen. Das Ganze nennt Geck eine Ästhetisierung antiliberaler Denkstile, die offenbar gerade für viele junge Männer attraktiv ist. Die Frage natürlich, die sich auftut, was könnte denn ein liberaler Rap sein? Ich glaube, den gibt es vielleicht so nicht, den lässt er offen, aber trotzdem ist ein sehr spannender Text und eine Zeitdiagnose. Also meine Empfehlung, Rap als Ermächtigungsmusik von Johannes Geck im aktuellen Heft.
Danke, Ferdinand.
Wenn Ferdinand die nicht vorgestellt hätte, hätte ich das getan.
Okay,
das
also eine doppelte Leseempfehlung.
Genau, unbedingt. Ich möchte euch den Text unserer Autorin Anna Dzhikhareva sehr ans Herz legen. Ukraine, Überleben in Zeiten des Krieges. Sie reiste vor ein paar Wochen mit anderen Journalistenkollegen nach Kiew und sprach dort mit vielen Menschen über deren Alltag im Krieg. Und bei dem wird ja nicht nur an Frontlinien gekämpft, das vergisst man manchmal oder nimmt es gar nicht mehr wahr, sondern Russland beschießt ja immer wieder mit und immer massiver mit mehreren hundert Sprengstoffdrohnen und anschließend Raketen Städte im ganzen Land. meist in der Nacht, bringt die Menschen um den Schlaf und auch um. Ende August wurden mehr als 20 Orte allein in Kiew in der Hauptstadt getroffen. Da starben 25 Menschen, darunter 4 Kinder. Anfang September wurde mitten in der Stadt das Regierungsgebäude getroffen und zahlreiche andere Städte sind immer wieder Ziele der Angriffe. Das ist eine Realität, die hier zunehmend verdrängt wird. Und deswegen ist mir der Text von Anna Dzhikhareva so wichtig. Aber nicht nur, weil sie den Terror Russlands aufzeigt, sondern auch, weil wir mit ihrer Reportage ebenfalls die Widersprüchlichkeiten des Landes verstehen. Also sie sprach mit Menschenrechtlern, die seit Jahrzehnten autoritäre Entwicklungen in der Ukraine anprangern und sich dennoch in der Frage der Verteidigung des Landes hinter Selenskyj stellen. Wir erfahren auch, wie es um die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten steht. Und es geht eben da nicht nur um verlorenes Land, sondern da leben Menschen, die dort Gewalt, Inhaftierung, zwangsweise Russifizierung ausgeliefert sind. Und diese nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern in Gesprächen und irgendwann anstehenden Verhandlungen unbedingt immer mitzudenken, das fordert auch einer ihrer Gesprächspartner und sie gibt das wieder. Der wiederum auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist, die deportierten Kinder in Erinnerung ruft und natürlich deren Rückkehr fordert. Dzhikhareva endet in ihrem Text so, die Menschen in der Ukraine machen einfach weiter, so gut es geht, aber eben die Erschöpfung und die Unsicherheit, sie werden mit jedem Angriff noch ein Stück größer. Unbedingt lesen.
Es ist ja toll, dass sie auch da immer hinfährt. Also ja. Wie viele Menschen gibt es hier, die gerne vom Schreibtisch aus das alles beurteilen?
Ganz genau.
Ja, wen wundert's? Mein Lesetipp ist der Heftschwerpunkt Nahost. Den möchte ich euch ans Herz legen. Das ist natürlich jetzt am Jahrestag, 2 Jahre nach dem 7. Oktober, dem schrecklichen Massaker der Hamas, auch sehr angebracht, dass man da auch nochmal eine Rückschau macht. Was hat dieser 7. Oktober eigentlich ausgelöst für die Region und für uns auch in Europa? Und da haben wir eben 3 sehr gute Artikel. Den einen Autor, den interviewe ich ja schon, das habe ich angekündigt, Wolfgang Kraushaar mit seinen 16 Thesen zu Gaza und der deutschen Israel-Politik. Außerdem schreibt auch noch die Blätter-Herausgeberin Sheila Ben-Habib einen sehr lesenswerten Artikel, in dem sie zeigt, dass die israelische Regierung mit ihrer Ignoranz des internationalen Rechts ja gar nicht alleine ist, sondern vielmehr auf einer besorgniserregenden Welle von erstarkenden Autokratien weltweit reitet. Ja, und dann gibt es nicht zuletzt auch noch einen Artikel der Soziologin Eva Illouz, die internationale Linke auffordert, endlich die postkoloniale Brille abzusetzen, die bei vielen ja die Empathie auch mit jüdischen Opfern verhindert hat und verhindert. Ja, sie fordert, sie sollten sich doch einfach mal die reale Komplexität des Nahostkonflikts anschauen. Genau, dann machen wir jetzt weiter mit den Interviews und wir 3 sprechen uns anschließend nochmal.
"35 Jahre Einheit oder die Rückkehr der Machtpolitik", so heißt der Artikel des Blätterredakteurs Albrecht von Lucke im neuen Heft. Es ist zum 3. Oktober vor allem eine Einordnung. Wo stehen wir, wo steht Deutschland, wo steht Europa seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump, dieser jüngsten Zäsur in der Geopolitik? Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei Albrecht von Lucke hier in Berlin am Küchentisch sitzen kann.
Ja, Karin, freut mich auch.
Sprechen.
Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist.
Hallo. Danke für die Einladung und für den tollen Kaffee.
Danke dir.
Ja, bei manchen Ereignissen weiß man als Zeitzeuge ja schon, dass sie in die Geschichte eingehen werden, als Zäsur oder sogar als Zeitenwende. Der 5. November 2024 war so ein Tag. Donald Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten. Nicht mal ein Jahr ist das her, aber seitdem hat sich so vieles fundamental geändert in den internationalen Beziehungen. Wo zeigt sich denn diese Wende für dich am deutlichsten?
Die Wende zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Man muss es ganz klar sagen, die Innenpolitik, der Wunsch Trumps, die Demokratie regelrecht abzuschaffen, übrigens in einer harten Attacke gegen alles, was er als links definiert. Das hat sich wohl nie so deutlich gezeigt wie jetzt nach der Ermordung, der brutalen Ermordung von Charlie Kirk, dem rechten Influencer und Trump-Vertrauten. Das wird von Trump sofort genutzt, um seinen Kampf, der ja quasi mit dem Project 2025, der Kampf gegen einen Rechtsstaat, um das zu unterminieren und gegen seine Gegner vorzugehen. Wenn du daran denkst, die Klage gegen die New York Times, also überhaupt die Klagen gegen alle, die sich nur irgendwie kritisch zu Charlie Kirk geäußert haben, das ist die erste große Wolte und die Frage aufwirft, ist die US-amerikanische Demokratie in der Lage, sich gegenüber einer solchen Attacke zu behaupten? Aber außenpolitisch ist es nicht minder dramatisch. Denn das, und darum geht ja mein Text, was hier mich interessierte, ist die Tatsache, dass die Zäsur der USA für die deutsche Politik und eigentlich auch für die Weltpolitik in der Aufkündigung der absoluten Verbindung mit Westeuropa bestehen. Das Ende des Westens, nämlich auch regelrecht eine Kampfansage an Westeuropa. Also die Vorstellung, man wäre Alliierter, man könne sich auf die Sicherheit durch die USA verlassen. Das schlägt voll ins Gegenteil mit Donald Trump an. Er begreift uns, gelinde gesagt, als Gegner, zum Teil regelrecht in der Wirtschaftspolitik, wenn man die Zollpolitik denken, auch als Feind, als jemand, den man hart an die Kandare nehmen muss, beziehungsweise hart bekämpfen muss. Und das verweist natürlich auf die Grundfrage, deswegen der Titel, die Rückkehr der Machtpolitik, auf die Frage, wie ist ein Europa, das sich über 80 Jahre an Friedfertigkeit, ja, Befriedung gewohnt hat, wie ist es überhaupt in der Lage, damit umzugehen?
Also du sagst ja auch selber, es ist eine Art Aufprall in der Realität. Also haben wir quasi 80 Jahre in so einer Art Illusion gelebt?
Ja, in gewisser Weise haben wir das. Und das müssen wir uns ja alle zuschreiben. Ich gebe es selbst unumwunden zu, als wir vor deswegen 35 Jahre auch Einheit oder jetzt bald 36 Jahre den Fall der Mauer erlebt haben, hat doch keiner geglaubt, dass die Amerikaner in, ich mach's nochmal viel deutlicher, ins autokratische Lager übergehen.
Nee, niemals.
Ja. Das war uns doch allen unvorstellbar. Und diese Vorstellung, und das müssen wir uns dann eben vorwerfen, die wir uns schon nach der ersten Wahl Donald Trumps hätten uns zu eigen machen müssen. Die Vorstellung, dass er, wenn er wiederkommt, dass dergleichen vonstatten gehen könnte.
Er hat das ja alles angekündigt.
Er hat alles angekündigt. Er hat eben, das ist das Bemerkenswerte und das macht auch das Erstaunliche aus. Übrigens hat er Ähnliches angekündigt wie ein Wladimir Putin. Ne? Und das ist ja das zweite Drama. Wir stecken ja nicht nur in dem Dilemma, dass wir diese eine Zeitenwende des Westens, nämlich der USA, erleben, sondern wir erleben es parallel dazu mit einer Zeitenwende seitens des Ostens. Der Tatsache, dass die vermeintlich, ja, ich will nicht sagen pazifizierten russischen, das russische Gemeinwesen, aber dass das zumindest nach 89 auf einem Wege auch zur Demokratie zu sein scheinende russische Gemeinwesen sich plötzlich revisionistisch in aller Brutalität als Macht wieder behauptet, die imperialistisch die Nachbarstaaten versucht einzukassieren, jedenfalls die Ukraine. Das ist ja die zweite Zäsur. Und dieses Zusammenspiel, diesem Zangenangriff aus Ost und West sind wir, die wir eigentlich dieses Ende des Kalten Krieges als auf Dauer gestellt doch angenommen haben, sind wir jetzt völlig hilflos ausgeliefert. Und deswegen bleibt für mich immer der entscheidende Satz, der vor 3 Jahren gesprochen wurde von dem obersten Inspekteur des Heeres, Herrn General Mais, der da lautet, wir sind blank. Wir sind blank militärisch in mancherlei Hinsicht, absolut angewiesen nach wie vor auf die Vereinigten Staaten, aber auch mental. Und das ist das, was ich ja vielleicht am meisten deutlich machen will. Wir waren nicht darauf gefasst, uns eigentlich wieder so definieren zu müssen, wie Staaten, wie Gemeinwesen sich eigentlich von Anfang an, seit Thomas Hobbes definiert haben, nämlich mit der Notwendigkeit, für den eigenen Schutz, die eigene Sicherheit aufkommen zu müssen.
Ach, das ist eigentlich eine Grundlage eines jeden Staates, dass er sich verteidigen können muss. Aber dieser Aufprall in der Realität war ja auch wie so ein Erwachen von vielleicht Kindern und plötzlich merken, oh, der große Bruder oder das große Vorbild ist gar nicht so, wie ich immer dachte. Also ich finde das ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass wir da jetzt ins Schleudern geraten. Und letztlich treibt natürlich Trump mit dieser Enthüllung auch Europa vor sich her. Also wie siehst du Europa auf dem Weg, da jetzt unabhängiger zu werden?
Erstmal will ich sagen, wir hätten eben doch manches, du hast es ja auch davor angedeutet, wir hätten manches vorhersehen können. Wir wussten ja, wes Charakters, wes Geisteskind Trump ist. Ein Mann, das muss man sich immer wieder bewusst machen, der das eigentliche absolute Grundprinzip der Demokratie von Anfang an verachtet hat, verhöhnt hat, indem er mich sagte, ich werde eine Wahlniederlage nicht anerkennen. Der quasi bereit war 2000, das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja immerhin 5 Jahre vor der nächsten Wahl oder 4 Jahre, 4,5 Jahre vor der nächsten Wahl. Er hat das Wahlergebnis nicht anerkannt von Joe Biden. Und spätestens in dem Augenblick, als wir merkten, er hört ja gar nicht auf, er verabschiedet sich eben nicht. Ich kann mich immer noch an den legendären Abflug seiner Maschine in den Wolken erinnern, wo man dachte, jetzt ist der Spuk vorbei. Nein, es war aber ersichtbar, er bleibt ja. Und in dem Augenblick hätte die europäische Politik spätestens sich auf die Situation gefasst machen müssen, dass eine Niederlage eines dann obendrein so angeschlagenen Joe Biden möglich ist. Damit will ich sagen, wir hätten, wie du ja selber sagst, und das müssen wir uns immer wieder vorwerfen, wir hätten ähnlich übrigens wie auch im Falle von Wladimir Putin die Äußerungen dieser beiden, der eine ein echter Diktator, der andere einer des Wunsches nach, ein potenzieller, und ich halte es übrigens nicht vorausgemacht, dass Trump tatsächlich einer wird.
Also mit der Geschwindigkeit, in der er vorgeht, nach noch nicht mal einem Jahr quasi so viele Rechte abgeschafft zu haben, da ist das durchaus vorstellbar.
Es ist völlig vorstellbar und das ist das, was im Inneren passiert, aber wir hätten auch im Äußeren wissen können, mit einem solchen Mann ist nicht nur nicht gut Kirschen essen, sondern es ist denkbar, dass er aus reinem Egoismus und übrigens vielleicht sogar auch in Verkennung der eigenen Machtsituation des Glaubens ist, ich ziehe alleine durch, denn die Ironie besteht ja darin, er hat sich ja ironischerweise selber ein Stück weit vielleicht fast isoliert. Der Glaube daran, er könne mit Putin, das war ja seine Hoffnung, er macht den Deal. Er hoffte, mit Putin sich über den Rücken der Europäer einigen zu können. In ganz alter, und deswegen ist diese Deal-Semantik so verführerisch, aber so falsch, das ist keine neue Politik, sondern es ist eine uralte, dass sich die starken Mächte auf dem Rücken der Schwachen einigen. Das hatte er gehofft Aber Putin zeigt ihm eine lange Nase und sagt, ich bombardiere die Ukraine weiter. Ich mache keinen Frieden, auch wenn du den Friedensnobelpreis willst. Ich hole mir das Land so, wie ich es kann. Ich führe den Krieg weiter. Also,
das liegt doch daran, dass sozusagen die internationalen Abkommen einfach nichts mehr wert sind in den Augen dieser beiden.
Genau.
Und wenn ich einen Deal mache, gibt es ja letztlich auch ein Grundverständnis dahinter, dass man sich an den Deal hält. Warum also sollte ein Putin sich an einen Deal halten oder ein Trump?
Genau, da hast du völlig recht, weil nämlich diese gleiche Eigenschaft, die sie haben, das wissen übrigens diese ganzen Diktatoren, die trauen sich doch übrigens alle selber nicht über den Weg. Vielleicht ist da auch da übrigens ein Donald Trump eine Spur zu naiv, zu glauben, dass er mit Putin irgendwie auf einer positiven Ebene arbeiten könnte. Oder auch seine übrigens naiven Äußerungen gegenüber dem nordkoreanischen Diktator, dem er sagte, also vom ersten Augenblick an haben wir uns fast geliebt. Da wird sich der Nordkoreaner gedacht haben, also das ist meine Vorstellung nicht. Du, ich weiß genau, was ich von dir will. Also ich will damit sagen, es gibt bei diesen Potentaten, übrigens auch im Verhältnis von Xi Jinping und Putin, natürlich immer nur ein eiskaltes Kosten-Nutzen-Kalkül. Wie kann ich mit einer starken Gegenmacht operieren, damit ich den Schwächeren das abpressen kann, was ich will? Also, um es mal ganz konkret zu machen. Trump hat doch quasi Zelensky dem Putin quasi schon zu Füßen gelegt. Dem Zelensky hat er, wir haben es alle erlebt, in einer Weise nicht nur degradiert, sondern vorgeführt im Oval Office. Auch als den eigentlich Schuldigen in einer klassischen Täter-Opfer-Umkehr hat er ihn zu dem Schuldigen am Kriege erklärt. Alles nur, damit Putin bereit ist, gegen vieles, was Zelensky wahrscheinlich sogar bereit gewesen wäre, im Zuge eines Waffenstillstandes erstmal festzuschreiben, dass Putin bereit gewesen wäre, diesen Frieden zu schließen. Du siehst also daran, das, was er machen wollte, war ein ganz klassisches Momentum der Erpressung der Schwachen, hier in dem Falle der Ukraine und von uns Europäern, die wir alle, ich bringe ja dieses Bild, ich nenne es
Schneewittchen und die sieben Zwerge. Genau, was machen die Europäer eigentlich in dieser ganzen Gemengelage? Also das ist doch die Frage. Sind es wirklich die sieben Zwerge, die dann Schneewittchen zu Hilfe eilen und aber eigentlich nichts tun können?
So ist es. Ich habe es genauso empfunden. Wenn du daran denkst, das muss man sich doch mal vorstellen, wie ist es gelaufen, als die Europäer als Geleitschutz, übrigens berechtigterweise, mit Zelensky ins Oval Office gefahren sind, nach Washington gefahren sind. Übrigens sieben, ne? Das waren sechs europäische Staatsführer plus der stärksten Europäerin Frau von der Leyen. Als Geleitschutz für Zelensky, damit der eine Unterstützung erfährt bei dem einzigen Wunsch, die USA weiter zu veranlassen, an der Seite der Ukraine zu stehen. Was hat Trump sich herausgenommen? Er hat Zelensky in einer Privataudienz erst mit J.D. Vance, seinem Vize, begrüßt, hat da weit moderater gesprochen, zum Glück, als damals mit seinem ersten Auftritt. Dann hat er danach derweil die sieben Zwerge alle im Nebenzimmer warten musste. Die hat er warten lassen, ja, sitzen lassen. Däumchen drehen. Hat er wohl danach mit Putin noch Ergebnisse kommuniziert, verhandelt und ist danach ins Gespräch mit den Europäern gegangen. Damit will ich sagen, eine unfassbare Degradierung eines Europas, dem in aller Brutalität gezeigt wird, und das ist der springende Punkt, alles, was wir geglaubt haben, uns so stark ausmacht, die Softpower, Verhandlung, übrigens auch Ökonomie, das ist alles nichts vor dem Hintergrund, wenn es auf das eigentliche Essential ankommt, nämlich die harte Hardpower, das Militärische, die Macht. Das hat Trump genauso wie Putin in einer doppelten Erpressungssituation gegen Europa ausgespielt. Der eine, indem man den Krieg immer weiterführt. Und der andere, indem er sagt, ja, ich unterstütze euch, auch zur Ukraine, aber dann kauft gefälligst meine Waffen oder zu den Europäern. Trump macht ja auch das in keinster Weise gratis. Das ist eine völlig neue Situation, aber, und das ist der Kern, nicht eine neue Form der Politik. Das ist eher die uralte. Und deswegen gehen alle Fehler, die des Glaubens sind, der Deal, man hat sich von der Rhetorik so blenden lassen, der Deal, die Politik des Deals, das wäre, man könnte ja annehmen, eine ökonomische Form. Nein, nein, es ist genau das Gegenteil.
Also es geht einfach um reine Machtpolitik. Aber was kann denn Europa tun? Also du hast jetzt das Militärische nochmal hervorgehoben. Ist das die einzige Sprache, die Trump versteht? Ich meine, wir haben ja auch eine ökonomische Stärke und die sich möglicherweise auch da durchsetzen würde.
Ja, das stimmt, aber du siehst ja daran, das hat übrigens Steffen, mein Kollege Steffen Vogel, im letzten Heft schon ausgeschrieben, sehr klug, dass wie Trump zum Beispiel die Zollpolitik mit der Machtpolitik verknüpft, dass Trump in der Lage ist, seine Zollpolitik in einem hohen Maße durchzusetzen, auch damit zu tun, dass er weiß, Europa ist von mir abhängig. Wenn ich die Waffen zurückziehe, dann wird Europa sich nicht verteidigen können. Also es spielt also auch hier die wirtschaftliche Lage in die militärische rein und umgekehrt. Also die unterstützt auch nochmal mit, indem er auch uns in ökonomischer Hinsicht erpresst. Indem er sagt, so, ich erhebe die Zölle und ihr könnt eure Autos nicht gleichermaßen gut verkaufen, macht er Europa natürlich auch nochmal schwächer. Damit will ich sagen, wir merken, dass diese Lage so fatal ist. Und genauso und natürlich noch viel fataler ist sie gegenüber Putin. Putin ist ja der eigentliche Nutznießer des Rückzugs der Amerikaner und der Schwäche der Europäer. Denn wir müssen uns immer eins bewusst machen, und das bringt ja den ganzen Irrsinn auf den Punkt. Europa hat 20% des Bruttosozialprodukts, des Weltbruttosozialprodukts. Wir sind ökonomisch eine Weltmacht, nach wie vor. Putin hat vielleicht 1% am Bruttosozialprodukt, weniger als Italien. Und er ist in der Lage, weil wir in Europa uns bis heute nicht konsolidiert haben, weil wir keine Vereinheitlichung des Militärs haben, er ist in der Lage, Europa nackt und blank auszusehen. Das ist natürlich ein Hohn. Und das zeigt unsere Vernachlässigung der alten Maxime. Du musst stark genug sein. Gib dieses schöne Zitat. Wer nicht am Tisch sitzt, steht auf der Speisekarte. Das ist der schlagende Punkt. Und so ist es. Es verhandeln schon immer die Großen, die Starken über die Schwachen. Das ist ein Erlebnis übrigens, was die Polen, was die Balten als kleine Staaten kennen von Anbeginn. Denk an die Polen bei den polnischen Teilungen, wo sich die Preußen und Russland geeinigt haben. Oder Hitler und Stalin im letzten Pakt. Das ist eine Tradition. Und wir haben geglaubt, weil wir uns natürlich wirtschaftlich groß wähnten, es ja auch sind. Und eigentlich im Schutze der Amerikaner, wir wähnten uns sicher. Und jetzt erleben wir, dass wir es nicht sind.
Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wie gehen wir jetzt damit um?
Ja,
also
zentral.
Wir wollen uns ja noch nicht weiter demütigen lassen. Es gibt ja noch schon eine stärkere Zusammenarbeit. Paradoxerweise kann man sagen, Trump hat die Europäer ja auch näher zusammengebracht. Selbst Großbritannien ist jetzt wieder näher herangerückt. Wie kann man das nutzen, dieses Momentum? Und es geht ja jetzt dann vielleicht auch nicht nur um die Aufrüstung, die ja auch eine Weile dauert. Das dauert ja ewig, bis man da vielleicht gleichgezogen hat. Wie kann man das möglicherweise auch politisch nutzen? Und müssen wir unbedingt Trump folgen, indem wir sagen, es zählt jetzt nur noch die Politik der Stärke? Das wäre jetzt für mich auch so ein bisschen die große Frage dabei. Oder ist nicht unsere Stärke immer noch, dass wir an internationale Abkommen glauben, dass wir uns auf eine Politik des Rechts besinnen?
Absolut, absolut.
Also wie geht man da geschickt vor, ohne sich da vor sich hertreiben?
Der Glaube hat bloß in dieser Hinsicht noch immer nicht sonderlich geholfen. Und meine Strategie, die ich jetzt in der Tat in diesem Text vielleicht fast einen Schlag zu stark auf die Machtpolitik kapriziere, ist die, dass all unser Bestreben, und das ist ja völlig richtig, was du sagst, dass weiter dahin gehen muss, die großen Errungenschaften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Orientierung auf Vereinte Nationen, die Tatsache der Pazifizierung, der Entfeindung, um es mal ganz groß zu sagen. Diese Tradition müssen natürlich gerade Staaten wie Europa, die an einer Softpower interessiert sind, die auch aus sich heraus nicht unbedingt militärisch so stark und willens sind, sie müssen weiter auf Verteidigung dessen setzen. Das ist natürlich ganz unabdingbar. Nur, was wir gegenwärtig erleben, ohne die Verteidigungsfähigkeit, ohne eigene Wehrfähigkeit, ist jeder guter Wille nichts. Wir werden von den anderen Staaten vorgeführt und das ist, und das macht es so ironisch.
Also nicht das eine ohne das andere.
Man kann das eine nicht ohne das andere machen und das ist eigentlich auch, und das ist der Witz, der Befund des Kalten Krieges. Allen Staatsführern von Adenauer, übrigens ganz entscheidend auch Willy Brandt, waren, und Helmut Schmidt sowieso, Kohl auch, war ganz klar, wir können und müssen versuchen, auf die internationalen Organisationen zu setzen. Wir müssen aber trotzdem verteidigungsfähig sein.
Also Konrad Adenauer vor allem hat ja diese europäische Verteidigung. Auch,
das war sein großes Absolut und das war das große Scheitern. Adenauer wusste das ganz genau. Das eigentliche Tragen, hat er gesagt, am Ende seines Lebens in dem großen Interview, ich glaube mit Günter Gauss auch, auf die Frage, was bereuen Sie, da wusste Adenauer ganz genau. Das große Scheitern, das er politisch erlebte, war das Scheitern der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Weil Adenauer muss sich auch mal bewusst machen. Adenauer war natürlich absolut ein ungeheurer politischer Fuchs, der ja, wie wir auch wissen, innenpolitisch mit eiskalten Bandagen spielte, nicht? Also die SPD ausgehorcht hatte, wie verrückt, das ist alles nun nicht nur lupenrein demokratisch gewesen, aber er wusste auch eins, er hatte die Erfahrung, dass Mächte wie die USA natürlich auch in der Lage sein könnten, wieder ein Gegner zu sein. Den Menschen damals wird schon im Bewusstsein noch gewesen sein, bei allem Dank, dass die Amerikaner am 6. Juni gekommen sind. Sie waren auch Gegner und Feinde im Krieg. Ein Adenauer war in seiner ganzen politischen Klugheit mit Sicherheit immer so klug, dass er wusste, am Ende wird Europa sich selber verteidigen müssen. Es können die Amerikaner, so wichtig es ist, dass sie an unserer Seite stehen. Aber er wusste natürlich ganz genau, darauf kann ich mich auf Dauer nicht verlassen. Ich muss mit den Franzosen und dem Rest Europas, der europäischen Gemeinschaft damals in Begriff der Entstehen, ich muss versuchen, eine eigene Verteidigung zu bringen. Es ist ja auch nicht an ihm gescheitert. Es waren am Schluss die Franzosen, die sagten, wir wollen unsere Forste frapp, wir wollen die nationale Verteidigung, wir machen eben nicht mit. Daran ist es gescheitert.
Sprichst du ja auch ein ganz heikles Thema an, wenn wir jetzt sagen, die Europäer müssen sich besser wappnen. Wer sagt denn, dass das Europa da so einig spricht? Also jetzt unter Druck haben sie sich natürlich zusammengetan, die sieben Zwerge, wie du es gesagt hast. Aber wenn man sich anschaut, wie uneinig Europa ist, was wie die Slowakei und Ungarn irgendwie auspreschen und wie soll da jemals eine wirkliche Verteidigungspolitik, eine einheitliche entstehen.
Absolut. Und du musst nicht mal so weit gehen. Denke an den Streit auch in der Bundesrepublik. Man sieht eben in allen Staaten eine ungeheure neue Orientierung auf die Frage, wie soll dieses Europa beschaffen sein? Da sind es, du hast die Extreme genannt, Ungarn und Slowaken, die mittlerweile zum Teil, was ihre Führung anbelangt, fast im Lager von Putin stehen, muss mal klar zu sagen.
Naja, und die natürlich auch Entscheidungen einfach blockieren.
Das ist genau das Einstimmigkeitsprinzip. Es gibt aber auch ein Spanien, das ganz klar sagt, mit seinem sozialistischen Anführer, wir wollen keine militärische Macht sein. Wir sind doch Softpower. So, interessanterweise, umso weiter man vom Brandherd der Ukraine weggeht, die Bereitschaft, diese militärische Leistung zu bringen, ist immer geringer. Und ein letzter Punkt, guck dir Deutschland an, die Debatte um die Frage, Was verlangt es dem Einzelnen ab? Brauchen wir vielleicht auch eine Wehrpflicht auf Dauer? Die ist genauso umstritten. Und sie ist sogar zum Teil, wenn du dran denkst, wie umstritten die Frage der Wehrtüchtigkeit, der Kriegstüchtigkeit ist, ohne dass ich diesen Begriff verteidigen wollte. Aber er meint eigentlich letztlich Verteidigungsfähigkeit. Selbst in der SPD als Koalitionspartner ist diese ganze Debatte hoch umstritten. Das zeigt, dass wir letztlich darunter leiden, dass dieses Bewusstsein, wie kommen wir in diese neue Situation? Wie kommen wir überhaupt auf die Höhe, dass diese Machtpolitik wieder zurück ist und wir uns ihr stellen müssen? Da sind wir meiner Meinung nach noch ganz am Anfang und darum kreist ja dieser Text.
Also ich würde ja unheimlich gerne noch weiter mit dir diskutieren, ja, Albrecht. Und dein Text regt sehr viel an zu Diskussion, hat viele Punkte, die man noch weiter besprechen könnte. Aber ihr lest den natürlich, den Text, und diskutiert dann selber am Küchentisch mit euren Lieben. Danke, Albrecht, dass ich hier sein durfte.
Ich danke dir, Karin. Es ist immer eine Freude. Bis bald.
Die Türkei ist im Umbruch. Staatspräsident Erdogan versucht mit allen Mitteln, seine Macht dauerhaft zu sichern. Er geht mit Härte gegen die Opposition vor. Zugleich aber hat er einen Friedensprozess mit der kurdischen PKK eingeleitet. Und die PKK hat tatsächlich nach Jahrzehnten des bewaffneten Kampfes in diesem Sommer ihre Waffen niedergelegt. Was das für die Türkei und die Kurden und Kurdinnen bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Soziologin Rosa Burth. Sie hat in den Blättern einen Artikel über die Friedensrhetorik und Kriegslogik im türkisch-kurdischen Konflikt geschrieben. Hallo Rosa, toll, dass du gekommen bist.
Hallo Karin, danke für die Einladung.
Seit etwa einem Jahrhundert kämpfen Kurden und Kurdinnen um Anerkennung, um Autonomie, um einen eigenen Staat teilweise. Immerhin sind es 30 Millionen Kurden, die in der gesamten Nahostregion leben, im Irak in einer autonomen Region. Auch in Nordsyrien verwalten sie eine teilautonome Provinz. Nur in der Türkei sieht der Kampf der Kurden und Kurdinnen um mehr Autonomie, um Anerkennung bisher schlecht aus. Das Angebot des türkischen Präsidenten Erdogan, auf die Kurden jetzt zuzugehen, wie muss man das einschätzen?
Erdogan regiert eigentlich seit 2015 de facto. Also er regiert immer durch Krisen und immer durch die Ausrufung eines Ausnahmezustandes, immer in verschiedenster Variation. Also es hieß 2016, dass der Staat bedroht sei durch innere und äußere Feinde und man bräuchte jetzt die nationale starke Allianz. Dadurch hatte sich quasi einen Koalitionspartner an den Tisch geholt, die ultranationalistische MHP, mit denen sie jetzt regieren, um auch im Parlament eine gewisse Mehrheit zu haben, um dann die Gesetzesentwürfe durchzubekommen. Also er braucht halt immer diese absolute Mehrheit, um Verfassungsänderungen und so weiter. Und jetzt auch in der Wiederwahl, also er steht ja wieder vor der Frage, kann er seinen Machterhalt kontinuierlich sichern? Rein gesetzlich ist es ja theoretisch nicht möglich. Dafür braucht er eben wieder eine Krisensituation oder eine neue Strategie. Also er regiert über die Krisen, er versucht quasi neue Allianzen und neue Koalitionen zu formieren, immer ad hoc, je nachdem wie gerade die innenpolitische und außenpolitische Lage ist. Deshalb wirkt es auch so widersprüchlich, dass plötzlich die Kurden, die ja über Jahrzehnte in der Türkei dämonisiert, kriminalisiert, rassistisch angegangen werden und unterdrückt werden, plötzlich nicht mehr Terroristen sein sollen in dem Narrativ der nationalistischen türkischen Hegemonialblocks. Dass das eben so widersprüchlich wirkt, liegt auch daran, dass Erdogan gerade eine neue Strategie sich ausmalt, dass man durch die Unterstützung der Kurdinnen auch einen Machterhalt sichern könnte.
Das heißt, er sieht den Kurden und die Kurdinnen als Unterstützer für seine Verfassungsreform. Das ist so seine Hoffnung.
Seine Hoffnung ist das. Und er knüpft daran an, dass er in der Geschichte der Staatschef sein möchte, der die kurdische Frage gelöst hat. Weil er der erste Politiker in der Form, in dieser Position war, der gesagt hat, die kurdische Identität werde ich anerkennen. Aber wir wissen, dass es nicht der Fall ist. Und da möchte ich eigentlich die Debatte manchmal ein bisschen mehr ausweiten, weil wir sehen, dass in dieser ganzen Politik, seitdem die AKP regiert, es eigentlich immer darum geht, dass Erdogan ein gewisses kurdisches Subjekt formiert. Also ein Kurde in dem Sinne ist erst akzeptiert, wenn es halt auch staatsloyal ist, wenn das Kurdische folkloristisch bleibt, wenn das Kurdische nur kulturalistisch in einem kulturellen Rahmen ausgelebt wird und nicht in einem politischen und selbstverwaltenden Kontext.
Aber das ist natürlich auch eine sehr türkische Sache, oder? Also der türkische Staat ist ja so angelegt, dass er zentralistisch ist, dass er nationalistisch ist, also da haben doch im Grunde Volksgruppen, und die Kurden stellen ja eine riesige Volksgruppe dar, gar keine Chancen, sich zu etablieren.
Also die Kurden in der Türkei erhoffen sich natürlich Rechte innerhalb der Türkei, Selbstverwaltungsrechte, Autonomierechte, muttersprachlicher Unterricht, Muttersprache als gesetzlich eingeschriebenes Recht, aber auch zum Beispiel eine Änderung der Verfassung, dass nicht das Türkentum über allem steht, sondern dass es eine Entnationalisierung des Bürgerschaftsbegriffes in der Türkei, dass es in der Verfassung quasi geändert wird. All das wird innenpolitisch natürlich gehofft und dass die Institutionen funktionieren, dass juristische Verfahren nicht mehr politische Verfahren sind und so weiter und so fort.
Wie realistisch ist das denn bitte, dass Erdogan auf solche Forderungen überhaupt eingeht und sich nach einer möglichen Verfassungsänderung mit Hilfe der Kurden überhaupt noch daran hält?
Also ich würde immer unterstreichen wollen, dass es Erdogan und der Regierung nicht um Werte geht. Also es geht nicht darum, einer Volksgruppe Rechte zuzusprechen, das Land zu demokratisieren. Das sehen wir ja mit der Art und Weise, wie er mit der CHP umgeht, wie die Rechtsstaatlichkeit komplett ausgehebelt ist in der Türkei. Viele sprechen von einer Juristokratie in der Türkei, dass Gerichte quasi politisch agieren als langer Arm Erdogans direkt. Unter solchen Rahmenbedingungen ist es natürlich unrealistisch. Aber das Interessante an diesem Prozess gerade ist, dass diese Rahmenbedingungen nur einen Aspekt darstellen, also wenn wir uns diesen Prozess oder diese Annäherung anschauen, weil eigentlich ist es so eine Art Armdrücken. Also es geht tatsächlich darum, dass beide Seiten, also auch die kurdische Seite, ganz genau weiß, dass die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, um einen nachhaltigen Frieden zu schaffen, weil dieser auf Staatsseite gar nicht wertegeleitet ist. Aber es geht darum, dass man aufgrund der starken Position im Nahen Osten, aber auch durch die jahrzehntelange oppositionelle Mobilisierung in der Türkei, dass man als kurdischer Akteur tatsächlich ein Akteur geworden ist und nicht mehr nur ein Faktor. Und dieses Selbstbewusstsein haben die kurdischen Parteien und Akteure. Und in dieser Konstellation versuchen sie eben durch ihre starke Position neue Handlungsräume auszuhandeln. Deshalb ist eigentlich gar nichts festgelegt. Das kann sich jederzeit ändern.
Also ein Anfang scheint ja gemacht, also zumindest hat die PKK symbolisch zumindest erstmal schon ihre Waffen niedergelegt. Damit gibt sie natürlich auch Verhandlungsspielraum aus der Hand, oder? Ist sie nicht blank?
Naja, also sie haben 30 Guerillakämpferinnen haben ihre Waffen verbrannt und das war ja auch eine sehr symbolische Zeremonie. Also es war ja nicht die Entwaffnung aller Kämpfer, die im Kandil-Rückzugsort sind, zum Beispiel der PKK. Ich sage, es ist ein symbolischer Schritt gewesen, einerseits der türkischen Regierung zu sagen, ja, also deine ganzen Vorwände, die du immer dann bringst, dass wir immer noch die Waffe nicht niederlegen möchten, dass wir kein Interesse an einem Frieden haben, dass wir Interesse an Krieg und kriegerische Auseinandersetzung haben, die werden wir jetzt zunichte machen, indem wir auch zeremoniell zeigen, dass wir bereit sind, die Waffen niederzulegen und uns aufzulösen. Das hat auch Öcalan in seiner Erklärung im Februar gemacht und im Juni dann mit dieser Entwaffnungszeremonie in Süleymaniye im Nordirak. Aber gleichzeitig war das auch, finde ich, ich habe das beobachtet, ich habe den Livestream mir angeschaut, war schon auch ein sehr starker und sehr ermächtigender Akt. Es war keine Niederlage in dem Sinne. Das stand auch nicht zum Beispiel in der Erklärung, die bei der Entwaffnung dann verlesen wurde. Da wird sehr stark unterstrichen, dass es eigentlich darum geht, dass man diesen Schritt jetzt tut und bereit ist, dass das jetzt so eine Art Vertrauensvorschuss ist, um zu sagen, ja, jetzt müsst ihr juristische und institutionelle Wege einleiten.
Also anders als es vielleicht auch in der Türkei manchmal dargestellt wird, es ist keine Kapitulation der Kurden.
Es ist überhaupt keine Kapitulation, es ist ein Angebot und auch so eine Willensbekundung, würde ich sagen. Von daher stehen sie eigentlich nicht blank. Also sie stehen immer noch da, wo sie sind. Es wäre nur toll, wenn die Türkei jetzt diese Situation positiv, ja, verwertet und tatsächlich zu dieser Befriedung die notwendigen Maßnahmen trifft. Aber das sehen wir jetzt gerade leider nicht.
Was wären die nächsten Schritte? Es gibt so eine Kommission, die tagt, nicht öffentlich, so wie ich das verstehe. Passiert da wirklich was? Also werden da wirklich konkrete Dinge vereinbart oder ist es eher so ein Hinhalten in Richtung, bald ist ja die Verfassungsänderung, da brauchen wir die Kurden und danach können wir sie wieder fallen lassen?
Also für einen nachhaltigen Frieden bräuchte es ein großes Umdenken, also unter Türkinnen, aber auch den Regierungsinhabern. Und das sehen wir gerade, dass in diesen nicht öffentlichen Kommissionstagungen gerade das nicht stattfindet, dass es überhaupt keine wertegeleitete Politik von Seiten der Regierung ist und dass eben in diesen Kommissionen eigentlich nicht wirklich etwas verhandelt wird, weil die Kurdinnen dort immer noch nicht, wie gesagt, als politische Subjekte wahrgenommen werden, sondern so diese Idee, und das wird auch in die eigene Wählerschaft so verkauft, es geht ja darum, dass Erdogan sich jetzt stilisieren kann als jemand, der diesen jahrhundertelangen Konflikt befriedet. Und zwar nicht über eine gleichwertige Bürgerschaft, nicht über Demokratisierung, sondern über eine Entterrorisierung des Landes. Also der Friedensprozess als solches wird in der Türkei in den regierungsnahen Medien als Terrorist Türkiye Süreci bezeichnet. Also ein Verfahren der terrorfreien Türkei.
Also die Kurdenfrage wird dann einfach mit der PKK assoziiert.
Genau, und überhaupt nicht mit diesem Selbstverständnis von, was haben wir eigentlich getan als Staat? Also warum hat sich dieser Konflikt entwickelt, wie er sich entwickelt hat? Warum hat die PKK in den 70er Jahren sich bewaffnet und formiert? Und warum kämpfen sie eigentlich in diesen verschiedenen Konstellationen? Was ist passiert nach 2005, nachdem die PKK gesagt hat, wir möchten eigentlich einen gesellschaftlichen Prozess anfangen, einen Transformationsprozess und nicht nur einen bewaffneten Widerstand führen? Ich meine, dass wir heute von einer starken CHP sprechen in den Großstädten in der Türkei oder von einer starken, weiterhin starken, und das möchte ich wirklich unterstreichen, weiterhin starken Opposition und oppositionellen Bewegungen, also feministische Bewegungen in der Türkei, ist unfassbar stark. Die LGBTQI-Bewegung ist sehr stark. Diese ganzen antiautoritären Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sind wirklich sehr stark verankert in dem Verständnis von Gesellschaft. Und das liegt auch daran, dass die PKK und die kurdische Bewegung irgendwann Anfang der 2000er Jahre gesagt haben, wir möchten uns vernetzen, wir möchten Allianzen bilden, wir möchten über Unterdrückung und Staatlichkeit und Gesellschaft nochmal neu denken und nicht mehr die Nation und die nationale Befreiung ins Zentrum rücken, sondern eben eine gesellschaftliche Befreiung.
Aber das ist doch genau dann der Moment oder genau die Anknüpfung, wo ich mich jetzt frage, wenn wir jetzt diese Massendemonstrationen erleben in der Türkei, die Verhaftung, die Erdogan veranlasst, seine Versuche, die Parteien zu diskreditieren und Schauprozesse zu machen, müsste da nicht eigentlich dann die Opposition gemeinsam mit den Kurden gemeinsame Sachen machen? Das würde aber doch dem entgegenlaufen, dass Erdogan jetzt sagt, die Kurden, die sollen mit mir für die Verfassungsänderung stimmen. Also diese Oppositionsspaltung, können die Kurden sich darüber hinwegsetzen?
Also die Oppositionsspaltung ist wirklich auch so ein roter Faden in der Machterhaltsgeschichte Erdogans. Also er designt sich seine Opposition. Das macht er in jeder Wahl, in jedem Wahlzyklus quasi. Sprich, die kurdische Frage wird immer so zu einer Art Scharnier, immer wenn es darum geht, ob man als Opposition kriminalisiert wird oder nicht. Und ganz lange war es nämlich so, dass die Opposition, und damit meine ich die rechten nationalistischen und aber auch die kemalistisch rechten, sage ich jetzt mal konservativen, auch unter der CHP, dass man über die kurdische Frage so eine Entsolidarisierung geschafft hat. Immer. Also die AKP hat es geschafft, dass die Opposition nicht sich vereinen konnte. Und jetzt auch bei dieser Gleichzeitigkeit Frieden und gleichzeitig eine radikale Autoritarisierung in Istanbul. Gerade jetzt wird das Narrativ sehr schnell, also ganz am Anfang hieß es sehr schnell, die Kurden verraten die Opposition, die sind eigentlich gar nicht so interessiert an Demokratie. Es geht denen immer nur um ihre nationalen Interessen.
Das ist ein Riesendilemma natürlich.
Das ist ein großes Dilemma, aber ich fand es sehr stark, muss ich sagen, dass Özgür Özel, der Parteichef der CHP, gar nicht darauf eingegangen ist. Ganz im Gegenteil, er hat ganz öffentlich gesagt, wir unterstützen den Friedensprozess. Und auch die DEM-Partei, also die kurdische Partei, hat ganz klar sich für die Opposition, also in Unterstützung mit der Opposition positioniert. Gleichzeitig ist auch so eine Art, so ein zögerliches Verhalten auf kurdischer Seite, dass wenn man jetzt zu stark mit auf die Straße mobilisiert, dass dann alles wieder stoppt. Und es ist wirklich ein Dilemma. Und deshalb ist es umso wichtiger, und deshalb meinte ich auch, die Zivilgesellschaft wird jetzt mobilisiert, umso wichtiger, dass dieser Top-Down-Prozess, also wo die Regierung in der Lage ist, die Opposition zu spalten, Narrative zu spinnen und so weiter, dass das parallel begleitet wird von so einem zivilgesellschaftlichen Friedensprozess. Und das versucht gerade die DEM-Partei sehr stark. Sie gehen in die Bevölkerung rein, in die ganzen kollektive Assoziationen und so weiter und versuchen, gesellschaftliche Power zu generieren und zu sagen, diese ganzen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen und auch ethnischen Gruppen und Nationen und so weiter, die ja in diesem Vielvölkerstaat Türkei leben, unterstützen einen Frieden oder einen Friedensprozess, den man aber selbst dann definiert und nicht so, wie die Türkei oder der türkische Staat das aktuell definieren möchte.
Du hast ja gerade die Zivilbevölkerung erwähnt. Und ich frage mich, nach 40 Jahren PKK-Kampf und wirklich Tausenden von Toten, da braucht man ja schon einen Versöhnungsprozess. Und gibt es da nicht auch eine Art Kriegsmüdigkeit?
Ja, also in der Bevölkerung gibt es eine sehr starke Kriegsmüdigkeit. Unter der kurdischen Bevölkerung gibt es eine sehr starke Kriegsmüdigkeit in der Türkei, aber auch in Syrien, weil wirklich über Jahrzehnte immer in verschiedenen Abständen parallele Gewalt von diesen Staaten ausgegangen ist. Und die Türkei bombardiert bis heute, seit 2013, sehr aktiv involviert im syrischen Bürgerkrieg und hat die kurdische Selbstautonomie, Selbstverwaltung dort im Nordosten des Landes angegriffen und fährt bis heute Drohnen über dieses Territorium und beschießt zivile Bevölkerung. Gleichzeitig hat diese Kriegsmüdigkeit aber nicht dazu geführt, dass Kurden abgetreten sind von ihren Idealen, politischen Idealen.
Du hast es ja gerade angesprochen, die Tatsache, dass im Norden Syriens da diese kurdische Autonomie sehr erfolgreich sogar existiert hat und immer noch existiert, das stellt für Erdogan vor allem ja ein Riesenproblem an seiner Grenze dar. Also diese Region Rojava, das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, die demokratische Selbstverwaltung der Kurden. Also für die einen Leuchtturmprojekt und für die anderen, für die Türken vor allem Provokation.
Diese Teilautonomie im Norden Syriens konnte sich etablieren, als 2012 die Assad-Truppen zurückgezogen sind und da so ein politisches Vakuum entstanden ist. Und dann war es sehr spannend zu sehen, dass eben diese Ideen, von denen ich sprach, dass die dann sich materialisieren konnten. Man konnte quasi so ein Experiment führen. Wie ist es dann, wenn Kurden sich selbst verwalten? Aber in einem Kriegszustand, das dürfen wir nicht vergessen. Als dann der IS 2014, 15 dann in Kobane eingefallen ist, mit Unterstützung der Türkei. Also das ist nicht mehr zu leugnen, dass da die Türkei auch eine Rolle gespielt hat. Und seit 2011 baut sich da eben so diese Selbstverwaltung auf, die eben nicht auf so einem nationalstaatlichen Prinzip beruht, sondern eben auf dem Verständnis von der Ermächtigung der Gesellschaft und aber auch einem sehr feministischen Prinzip. Einmal durch auch Sichtbarkeit, durch Frauen in Verwaltungsinstitutionen, aber auch an der Front, aber auch in der Vorstellung, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man Regierung über Ethnie definiert. Aber dass gleichzeitig das nicht bedeutet, dass man nationale, ethnische, historische Unterschiede negiert.
Das gilt natürlich gleichermaßen für die Türkei, wie jetzt auch für die neuen Machthaber in Syrien, die auch Anstalten machen, die kurdische Identität möglicherweise klein zu halten.
Was ich sehr problematisch finde in der Art und Weise, wie wir über den Nahen Osten nachdenken und auch sprechen manchmal. Also wir denken, wir meinen immer in Mehrheiten zu denken, indem wir dann das eine Arabisch und Türkisch und so weiter bezeichnen. Aber im Grunde, das ist ein multiethnischer Staat. Und trotzdem, auch in so einer Neuordnung, treten wir gar nicht ein bisschen ab. Und wir denken halt immer noch in diesen übergeordneten nationalen Konstrukten. Auch in unserer Vorstellung, dass der Nahe Osten, wenn überhaupt, arabisch, persisch und türkisch geprägt ist. Aber im Grunde ist es auch ein ideologisches Denken.
Herzlichen Dank, Rosa Burch.
Vielen Dank.
Für deinen spannenden Artikel und dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Vor 2 Jahren, am 7. Oktober, hat das brutale Massaker der Hamas an feiernden Israelis Krieg und Hass in den Nahen Osten zurückgebracht. Der seitdem andauernde Rachefeldzug der israelischen Regierung hat aus dem Gazastreifen eine Trümmerlandschaft gemacht. Tausende unschuldige Palästinenser wurden getötet. Eine Lösung des Nahostkonflikts scheint in weiter Ferne und er polarisiert längst auch unsere Gesellschaft. Der Politologe und Linksextremismus-Experte Wolfgang Kraushaar hat unter dem Titel »Eine mörderische Sackgasse« für die Blätter 16 Thesen zum Gazakrieg und zur deutschen Israel-Politik aufgeschrieben. Ich freue mich sehr, dass wir hier über ein paar seiner Thesen heute sprechen können. Hallo Herr Kraushaar, hallo nach Hamburg.
Hallo Frau Gothe, schönen Dank für Ihre Einladung.
Die Bilder von Vertreibung und Hunger im Gazastreifen, die können eigentlich an niemanden kalt lassen. Die Kritik an Israels Vorgehen in den Palästinensergebieten wird international auch immer lauter. Und auch um Druck auf Israel auszuüben, haben inzwischen 157 Staaten, so von den 193 UN-Mitgliedstaaten, Palästina als Staat anerkannt. Zuletzt auch Frankreich und Großbritannien. Deutschland hält sich mal wieder zurück. Das sei ja bloße Symbolpolitik. Können Sie diese Begründung nachvollziehen?
Also nicht unbedingt. Also das, was ja sofort in Rechnung gestellt wird, ist der Sonderfall einer Verantwortung wegen der deutschen Geschichte für den Staat Israel. Das ist natürlich etwas, das ich sofort unterzeichnen würde. Aber die Schlussfolgerungen daraus scheinen mir problematisch zu sein. Wir haben es ja hier in diesem konkreten Falle mit einem Krieg zu tun, der seit knapp 2 Jahren jetzt im Gazastreifen so weit vorangeschritten ist, dass im Prinzip die Existenzgrundlage der dort lebenden Palästinenserinnen und Palästinenser entzogen worden ist. Und es sind, das hat inzwischen ein hochrangiger israelischer Militär zu bedenken gegeben, 10% der 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen entweder verletzt oder getötet worden. Das ist eine unglaublich hohe Prozentzahl. Und wir dürfen natürlich ebenso wie die vielen anderen Staaten, die es förmlich zerrissen hat, dem auch nicht weiter zuschauen. Und das Problem kann man natürlich gut nachvollziehen. Wir sind einem besonderen Druck ausgesetzt. Auf der einen Seite wegen unserer Verantwortung für Israel und dem Gefühl der Solidarität mit dem Staat Israel und den dort lebenden Menschen. Andererseits haben wir aber auch eine Mitverantwortung für diejenigen, die als Palästinenserinnen und Palästinenser leben, dort in dem Bereich und die besetzt sind von Israel und dort allen möglichen Dingen ausgesetzt sind. Es ist ja nicht nur das Thema Gazastreifen, sondern auch Westjordanland und noch Ostjerusalem. Es sind ja drei Gebiete. Und das macht natürlich die Sache sehr prekär, weil wir erleben, dass es eine Annexionspolitik, eine fortgesetzte Annexionspolitik der Siedler im Westjordanland gibt und eine Art von Vertreibungspolitik der Palästinenser im Gazastreifen. Angesichts dieser Konstellation müssen wir in der Tat überlegen, was möglich ist, um mehr Druck auf Israel auszuüben.
Was könnte das sein? Also international steht Israel ja schon ziemlich isoliert da.
Die Schwierigkeit ist natürlich die, dass wir über keine unmittelbaren Hebel verfügen, keine Machthebel. Das betrifft auch alle anderen UN-Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Aber die sind ja nun gerade nicht willens, sich einzulassen auf Überlegungen im Hinblick auf eine Anerkennung des Palästinenserstaates. Deutschland hat im Grunde genommen von Anfang an seit dem 7. Oktober 2023 auf eine Art Abwartemodus umgeschaltet. Und dieser Modus ist in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten immer mehr aufgebrochen. Man kann das erkennen an den Positionen, die der neue Außenminister Wadepool eingenommen hat und aber auch den von Friedrich Merz als Bundeskanzler. Also es gibt ein erhebliches Problembewusstsein innerhalb der neuen schwarz-roten Bundesregierung.
Also zumindest sprechen Merz und Wadepool deutlichere Worte als die Vorgängerregierung. Sie haben damit gedroht, auch Rüstungsexporte einzustellen nach Israel. Aber dem israelischen Premier Netanyahu scheint das ziemlich egal. Genau wie die Anerkennung Palästinas durch die vielen Staaten bei den Vereinten Nationen. Er hat ja jetzt zum wiederholten Mal gesagt, es wird keinen Palästinenserstaat westlich des Jordans geben. Und es gibt ja auch Bestrebungen in der Regierung, jetzt erst recht möglicherweise Teile des Westjordanlands zu annektieren. Die Frage ist eben, ob diese Strategie der Anerkennung so zielführend ist.
Das kann man natürlich immer in Zweifel stellen. Aber ich würde auf überhaupt keine Erklärung von Benjamin Netanyahu irgendetwas geben in dieser Hinsicht. Er hatte ja diese Position schon auch längst vor dem 7. Oktober 2023. Es hat überhaupt nichts mit dem gegenwärtigen politischen Kampf um die jeweiligen Positionen zu tun. Das sind alles Positionen gewesen, die er früher schon eingenommen hatte. Und sein ganzes Ziel, wenn man so will, seine politische Agenda hat von Anfang an als einem Hypernationalisten darin bestanden, eine Anerkennung und eine Etablierung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Mit allen nur denkbaren Mitteln und Tricks. Davon ist er einfach nicht weiter abgewichen. Also insofern ist das keine situative Neujustierung oder Positionierung von Netanyahu. Im Gegenteil, es ist eigentlich das Festklammern an derselben Position. Und die hat ja Israel bereits längst in eine Sackgasse geführt. Das kann man auch daran erkennen, dass zum Beispiel der Oppositionsführer Benny Gantz vor über einem Jahr bereits aus dem Kriegskabinett ausgestiegen war, weil er Netanyahu ein Ultimatum gestellt hatte. Er solle doch sagen, welchen Plan er habe für die Zeit nach dem Gazakrieg. Diese Antwort ist verschuldet geblieben. Dann ist Gantz ausgestiegen, dann wurde das Kriegskabinett aufgelöst. Und dann ging das immer so weiter. Das heißt, er hat überhaupt keine, jedenfalls expressis verbis formulierte Option für eine Zeit danach. Das heißt, das Einzige, was er macht, ist Krieg führen. Und zwar Krieg führen bei jeder nur denkbaren Gelegenheit. Und das kann man natürlich nicht einfach hinnehmen, weil er hat einfach eine Situation im gesamten Nahen Osten erzeugt, die für eine massive Instabilität gesorgt hat. Und man muss aufpassen, in welche Konstellation wir noch kommen werden durch eine Ausweitung dieses Krieges. Momentan läuft ja die Bodenoffensive in Gaza statt. Das ist eine schreckliche Situation, weil dort hatten sich 1 Million Menschen, also die Hälfte eigentlich, der überhaupt im Gazastreifen lebenden Personen zurückgezogen in einer Trümmerwüste. Jetzt hat Israel sogar noch die Hochhäuser begonnen, in die Luft zu sprengen. Und etwa die Hälfte wiederum von dieser 1 Million, also 500.000, haben diese Flucht in Richtung Süden angetreten. Aber die andere Hälfte ist nach wie vor da, weil sie eigentlich gar keine richtige Wahl hat. Das sind zum Teil das kranke Menschen, das sind Menschen, die einfach überhaupt nicht das Geld für den Transport aufbringen können und die nicht wissen, wohin. Und das wird eine fürchterliche Situation in den nächsten Wochen und Monaten geben, wenn das israelische Militär jetzt im Kampf um Häuserblocks dort weiter vorrücken wird. Und die Hamas selber hat den großen Vorteil, dass sie sich zurückziehen kann nach Belieben, nach wie vor, in ihr Tunnelsystem. Das Tunnelsystem ist ja ein großer Faktor bei der Militärführung und bei den militärischen Operationen gewesen. Etwa 50% von den Tunneln sind nicht erobert worden von israelischer Seite oder zerstört worden, sondern die stehen der Hamas immer noch zur Verfügung. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass auch diese fürchterliche Ausweitung des Krieges letztlich der Hamas nicht das Zeug legen wird.
Wir sehen also eine Verlängerung des Krieges ohne Ende, ja, wenn da kein Einhalt geboten wird. Wenn aber die USA weiterhin Israel unterstützen, wird der Druck von außen möglicherweise nie stark genug sein. Wie sieht es aus mit dem Druck von innen? Also wir haben ja erst in einem Jahr reguläre Wahlen in Israel, aber die Bevölkerung möchte ja diesen Krieg eigentlich auch schon nicht mehr. Sie schreiben das ja in Ihrem Artikel, in Ihren Thesen auch recht deutlich. Das Problem ist die Regierung Netanjahu. Sollte die stürzen, abgewählt werden, wie auch immer, wäre das ein neues Blatt. Ich frage mich jetzt allerdings, nach dem 7. Oktober hat sich ja auch die israelische Gesellschaft verändert. Kann es wirklich dann eine Hoffnung auf einen Neuanfang geben oder ist schon zu viel zerstört worden auf beiden Seiten?
Also ich glaube, diese Hoffnung darf man auf keinen Fall aufgeben. Im Grunde genommen ist sie die mir jedenfalls einzige realistisch erscheinende Hoffnung, dass Benjamin Netanjahu, der wirklich der Knackpunkt ist, abgelöst wird durch demokratische Wahlen. Das muss erreicht werden. Das muss das Nahziel sein, weil ich sehe ansonsten eigentlich nur einen völlig unberechenbaren Faktor Donald Trump als US-Präsident in der Konstellation, dass er versuchen könnte, Netanjahu und die dortige Regierung unter Druck zu setzen. Aber auch das ist völlig unwägbar und verspricht eigentlich von vornherein nichts Gutes, zumal ja jemand wie Trump von einer Riviera im Gazastreifen rumpabuliert hat. Also das ist nicht wirklich vertrauenswürdig. Das heißt, wir müssen setzen eigentlich auf die israelische Bevölkerung. Man muss dazu natürlich in Erinnerung rufen, dass auch vor dem 7. Oktober das Land eigentlich gespalten war. Und es stand ja im Raum und steht immer noch im Raume, das Gerichtsverfahren gegen Netanjahu wegen Korruption, wegen des Verdachts der Korruption. Dieser Mann ist vor Gericht eigentlich gar nicht mehr zu retten, was diese Vorwürfe anbetrifft. Das hing eigentlich die ganze Zeit vor dem 7. Oktober wie ein Damoklesschwert über der israelischen Politik. Und es könnte sein, dass das auch ein Motiv ist, dass Netanjahu diesen Krieg auch deshalb ständig ausweitet, um seine eigene Haut als Politiker überhaupt zu retten. Und was die Aussicht jetzt anbetrifft, es ist schon klar, dass es eine deutliche Mehrheit für eine Beendigung des Gazakrieges in der israelischen Bevölkerung inzwischen gibt. Aber wie sich das bei Wahlen dann tatsächlich umsetzen wird, das wird sich dann auch erst noch einmal zeigen müssen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es durch Wahlen zu einer Ablösung von Netanjahu kommen wird, halte ich für gegeben. Dann wird er sich auch verantworten müssen für seine fatale Politik gegenüber den Gazastreifen und der Hamas. Denn wir wissen ja inzwischen auch, der Aufbau des Tunnelsystems, die Ausrüstung mit Raketen und Waffen und so weiter, ist nur möglich gewesen durch einen Geldtransfer in x-facher Millionenhöhe von Katar über Israel an die Hamas im Gazastreifen. Und dafür hatte Benjamin Netanyahu grünes Licht gegeben, um aus taktischen Gründen die Hamas zu unterstützen, um den Autonomiebestrebungen der Palästinenser im Westjordanland, um denen einen Riegel vorzuschieben. Und das ist ihm am 7. Oktober nachdrücklich auf die Füße gefallen. Das heißt, er hat sie erst richtig stark gemacht. Insofern, er hat natürlich keine Schuld an diesem Überfall, aber er hat eine Mitverantwortung dafür, dass es der Hamas möglich gewesen ist, ein so schreckliches Massaker wie das am 7. Oktober zu verüben.
Ein bisschen ist natürlich auch, dass die letzten Jahre vor dem Massaker auch gar nicht mehr viel über politische Lösungen oder Perspektiven nachgedacht wurde. Dass man eben versucht hat, die Palästinenser irgendwie in Schach zu halten. Ne? Ich würde jetzt gegen Ende des Interviews aber doch nochmal auf die Frage zurückkommen, die wir vorhin angesprochen haben. Und zwar, wie die deutsche Politik ringt, eigentlich einen richtigen Umgang mit Israel zu finden. Also zwischen historischer Verantwortung und berechtigter Kritik. Also über allem schwebt ja immer noch das Wort von Merkel, Israel ist unsere Staatsraison.
Der Begriff der Staatsraison ist eigentlich vergiftet. Er ist auch nicht zufällig nicht in das Grundgesetz aufgenommen worden. Da werden Sie vergeblich suchen nach diesem Begriff. Den wollte man nicht in die Hand nehmen, weil es ist ein obrigkeitsstaatlicher Begriff. Es ist kein wirklich demokratisch durchdrängter Begriff. Und die Tatsache, dass das jetzt nun in der Öffentlichkeit ist, und sozusagen als das Versprechen der Bundesrepublik immer wieder herbeizitiert worden ist und auch der Amtsvorgänger von Friedrich Merz, Olaf Scholz, nicht Besseres wusste, als sich von Anfang an nach dem 7. Oktober immer wieder erneut darauf zu berufen. Wir haben ja die Staatsräson, damit ist das geklärt. Das war einfach, damit brauchte man sich nicht weiter mit Argumenten auseinanderzusetzen. Aber im Kern hätte das hier bedeuten müssen, dass es eine Beistandspflicht gibt, eine militärische Beistandspflicht im Ernstfall, wenn Israel bedroht sein würde und um seine Existenz kämpfen müsse, dann müsste man Israel auch militärisch beistehen. Also nicht nur durch Waffenlieferungen, sondern möglicherweise durch eigenes Militär vor Ort. Genau das ist eine Implikation, die von keinem bundesdeutschen Politiker tatsächlich auch in Anspruch genommen worden ist. Da drückt man sich natürlich drum herum. Aber das meint es eigentlich, ja. Das will man andererseits aber nicht. Und daran kann man erkennen, worin die Bredouille eigentlich besteht bei der Inanspruchnahme der Staatsräson als Garantie für die Solidarität gegenüber dem Staat Israel. Ich würde genau umgekehrt argumentieren und sagen, lass uns verzichten auf diese Inanspruchnahme eines zweifelhaften Begriffs und stattdessen Israel auf einem umgekehrten Weg unterstützen, nämlich durch die Frage, wie eine politische Lösung aussehen kann. Denn eines ist im Grunde genommen allen unabhängigen Beobachterinnen und Beobachtern klar. Man kann nur eine Entspannung und einen dauerhaften Frieden erreichen durch eine politische Lösung. Das geht nicht durch eine militärische Lösung. Wir können nicht diese Art von Krieg, und das ist ja ein asymmetrischer Krieg, der Krieg eines souveränen Staates gegen eine mörderische Terrororganisation, den ad infinitum weiterführen. Das geht einfach nicht. Ja? Und wir können nur eine Sicherheit erreichen, wenn es verlässliche politische Absprachen gibt. Und dafür bedarf es einer anderen israelischen Regierung. Das, was darüber hinausgeht, ist im Prinzip Symbolpolitik. Was jetzt diese Forderung nach Anerkennung der Zwei-Staaten-Lösung anbetrifft oder überhaupt der Anerkennung eines Palästinenserstaates, also in einem der Kommentare wurde das bezeichnet als diplomatische Verzweiflungstat. Also daran kann man erkennen, man ist eigentlich blank. Man hat keine Mittel, keine Hebel in der Hand, um darauf Einfluss zu nehmen. Man ist gleichzeitig Zeitzeuge all der Schrecklichkeiten, die sich da jetzt Monat für Monat abspielen und man sucht nach einem Ausweg. Und deshalb ist man dazu gezwungen, zumindest eine symbolische Politik, eine Anspruchspolitik zu formulieren. Das ist besser als gar nichts. Und ich würde wirklich an die Bundesregierung appellieren, dass man sich darauf einlassen sollte. Warum sollte man sich eigentlich genau an der Stelle, an diesem Punkt, so elementar unterscheiden von seinen engsten Verbündeten? Staaten, nämlich Frankreich zum Beispiel, Belgien, aber auch Großbritannien, Australien, Kanada, das sind alles Staaten, die unsere westliche Wertegemeinschaft tragen. Und da dürfte es doch keinen wirklichen Unterschied geben. Und Präsident Macron hat das sehr, sehr deutlich gemacht, auch in den Vereinten Nationen. Und es bedeutet halt gerade nicht, die Hamas noch zu belohnen für ihren Terrorakt. Genau das Gegenteil. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten einer symbolischen Unterstützung für eine friedliche Lösung gibt. Da bleibt nichts anderes übrig als auf eine Zwei-Staaten-Lösung oder auch Ein-Staaten-Lösung. Das ist ja auch noch eine Variante zu setzen.
Da stellt sich natürlich die Frage, ist eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt faktisch noch möglich? Man muss sich das ja nur anschauen. Gazastreifen ist total zerstört und das Westjordanland ist komplett schon zersiedelt mit diesen israelischen Siedlern.
Gerade die Formulierung Zersiedlung ist wirklich zutreffend. Das ist ja ein riesiger Flickenteppich geworden. Also die Palästinenser sind ja nicht Herr im eigenen Hause dort, die sind ja weit davon entfernt. Also diese Konstellation lässt sich nicht im Laufe von, sag mal, überschaubaren Zeitquanten überwinden, sondern mit der wird man auf lange Zeit konfrontiert bleiben, wie immer eine zukünftige Lösung aussehen mag.
Herzlichen Dank, Wolfgang Kraushaar. Das ist toll, dass Sie die Zeit gefunden haben, aus Hamburg sich hier in den Podcast der Blätter mit einzuschalten. Und die 16 Thesen, ja, sind sehr lesenswert. Wer mehr darüber wissen möchte, liest die Blätter. Danke.
Vielen Dank.
Das war's mit den Interviews schon wieder. Schön, dass ihr alle dabei geblieben seid. Annette und Ferdinand, ihr seid auch noch hier, um den Hörern und Hörerinnen schon mal einen Vorgeschmack auf das nächste Heft zu geben. Was wisst ihr denn schon über das Novemberheft?
Also wir werden wieder einen Schwerpunkt haben in gewisser Weise zur Erinnerungspolitik, passt ja zum November. Da ist einmal ein Text von Daniel Ziblatt, der die Geschichte von Weimar und dem Ende von Weimar ein bisschen nachzeichnet. Dazu passt ein Text von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey zum Erodieren der Demokratie aktuell. Und ein Text von Olga Bubich, die aufzeigt, wie Nostalgie und verfälschte oder romantisierte Vergangenheit benutzt wird als Propaganda-Instrument, um autoritäre Regierungen zu rechtfertigen, zu fördern, um autoritäre Politik zu rechtfertigen.
Danke, Ferdinand.
Ja, und ich möchte noch hinweisen, wir werden uns der Bahn widmen mit einem Text. Jetzt wurde ja gerade die neue Bahnchefin, die nicht ganz unumstritten ist.
Das ist ein Thema, was alle betrifft.
Was alle betrifft, ganz genau. Und der Text unserer beiden Autoren, der schaut nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Europa und guckt sich an, wo es besser läuft und was wir vielleicht auch anders machen sollten.
Herzlichen Dank. Hört sich wieder toll an. Aber ihr habt natürlich jetzt erstmal das aktuelle Heft zu lesen, das Oktoberheft, was randvoll ist mit spannenden Geschichten. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Annette, vielen Dank, Ferdinand, dass ihr dabei wart und mitgemacht habt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, hören wir uns in einem Monat wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, lasst euch nicht von der Weltlage unterkriegen.
Vielen Dank, Karin.
Vielen Dank, Karin. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja. Tschüss.